Tesla enttäuscht mit den Auslieferungszahlen, Benjamin. Die Aktie ist um 7% gefallen und du kommst deiner Wettgrenze, die wir Anfang des Jahres mit Tesla aufgestellt haben, wohl immer näher. Wir sind gerade bei einem Aktienkurs von $171. Ich würde sagen, wir sind auf einem ganz guten Weg. Aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Tesla, es liegt so ein bisschen unter den Erwartungen bei den Auslieferungszahlen. Und das liegt an mehreren Dingen.
Ja, also die wurden schon gesenkt, aber also die wurden jetzt schon gesenkt, weil man einerseits irgendwie durch das Model 3 so ein bisschen eine Anlaufphase nochmal hat, plus man eine Werksschließung hatte aufgrund dieses Anschlags in Berlin. Aber man ist sogar darunter gelandet, unter dem, was man eigentlich quasi kommuniziert hat. Und man hat die Preise erhöht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie krass der Effekt davon war, aber auf jeden Fall, man hatte in China und den USA marginalst die Preise erhöht, wobei das theoretisch eigentlich nochmal eher so eine Kaufwelle beflügeln sollte jetzt aktuell.
Wurden die schon erhöht oder ist das nur geplant?
Angekündigt, ja genau. Also es ist so eine Art kurzfristige Verkaufsmaßnahme eigentlich.
Interessant. Ja, bei denen finde ich das immer ein bisschen undurchsichtig, weil die mal senken, dann erhöhen die jetzt scheinbar wieder. Wie das jetzt so letztlich ausschlägt oder was dahinter steht für eine Strategie, kann ich jetzt gar nicht irgendwie so genau sagen. Um die rohen Zahlen einmal kurz zu nennen. Also sie haben im Q1 386.810 Fahrzeuge ausgeliefert, 433.000 und ein paar gequetschte produziert. Erwartet wurden aber eher so 439.000. Also, ja, was ist das? 439 sind 1-2%, haben sie es praktisch verfehlt, aber das reicht für 7% Kursverfall. Q1-Ergebnisse sind noch nicht raus, die kommen am 23. April. Dann können wir mal sehen, wie Tesla so ins neue Jahr gestartet ist mit Umsätzen, mit Margen und mal sehen, vielleicht, Benjamin, kommt er dann der 100-Dollar-Marke ja nochmal näher.
Ja, also das ist lustig, weil $164 hatte sie dann irgendwie so zwischenzeitlich mal erreicht, um dann wieder jetzt zu rebounden. Und ja, eine der News, die wir jetzt auch gleich besprechen, die hat eigentlich in meinen Augen eine sehr schlechte Auswirkung auf Tesla und trotzdem hat irgendwie Tesla es geschafft, an dem Tag dann 2% zu steigen. Deswegen lass uns da einfach mal weitermachen. Einmal mit der Inflation in Europa. Die ist nämlich gesunken von 2,6% auf 2,4%. Wenn man den ganzen, ja, etwas schwankungsstärkeren Kram, also Lebensmittel und Energie, rausrechnet, die Kerninflation heißt das, die ist von 3,1% auf 2,9% gesunken. Das wird jemand, der bei einer Zentralbank arbeitet, auch eher betrachten. Und 2,9% geht ja schon mal in die richtige Richtung von 2%. Natürlich jetzt die Schritte, die wir jetzt so ein bisschen machen, das sind eher so Baby-Steps. Aber die EZB tendiert wohl zu einer Zinssenkung im Juni. Und es wurde ja auch schon kommuniziert, dass es so eine Zinssenkung ja noch im zweiten Quartal geben sollte. Ja, muss man natürlich schauen, wie wahrscheinlich das ist. Aber das könnte immer noch passieren, könnte ganz interessant werden und das könnte natürlich dann auch nochmal die Märkte beflügeln. Also ich glaube, es kam auch sehr gut an, diese News.
Ja, ja, es gibt da wohl so ein paar Szenarien, die, wo es auch Umfragen zu gibt bei der EZB oder beziehungsweise was so die was so die Märkte denken. Und bei die meisten denken tatsächlich, dass es schon jetzt eine Zinssenkung ab Juni geben wird. Die wenigsten denken, dass es gar keine Zinssenkung geben wird. Also es sieht so ein bisschen so ähnlich aus wie in den USA. Und ich würde sagen, da können wir auch schon direkt weitermachen, denn auch die Fed oder beziehungsweise der Jerome Powell hat diese Woche mal wieder was zur Wirtschafts- und Inflations- und Zinslage in den USA gesagt und es hat sich tatsächlich eher negativ auf die Börse ausgewirkt. Insgesamt 1-2% sind sie gefallen. Grund ist auch so ein bisschen, dass die Wirtschaftsdaten relativ stark sind in den USA, also hinsichtlich Arbeitslosenzahlen, Arbeitslosenentwicklung und auch Wirtschaftswachstum. Die Wirtschaft ist 2023 um mehr als 3% gewachsen und eigentlich will die Fed ja auch eher so ein bisschen das Wirtschaftswachstum senken, beziehungsweise will ja, dass gerade Inflation eher unter Kontrolle gerät. Und das ist, ja, wir haben es ja die letzten Monate so ein bisschen mitbekommen, funktioniert mehr oder weniger gut. In letzter Zeit waren eher die Inflationszahlen schlechter, also höher als erwartet. Und mittlerweile liegt jetzt auch, ich glaube, das war letztes Mal auch noch höher, die Wahrscheinlichkeit oder es wird erwartet, dass im Juni Zinssenkungen kommen, liegt noch bei 61%. Ich meine, das war letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, auch noch ein bisschen höher. Das heißt, die Märkte gehen jetzt schon wieder ein bisschen weniger davon aus, dass jetzt schnell viele Zinssenkungen kommen. Und weil die Börse das auch schon meiner Meinung nach ziemlich viel eingepreist hatte oder schon eingepreist hatte, dass jetzt Zinssenkungen kommen, ist jetzt natürlich alles, was so in die Gegenrichtung läuft, übt enormen Druck auf die Märkte aus.
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe aber jetzt auch mal direkt in das sogenannte FedWatch-Tool reingecheckt. So, vor einer Woche war quasi die Wahrscheinlichkeit auf eine Zinssenkung bei 55% für die kleine Zinssenkung und
Im Juni.
5% für die, genau im Juni, für die größere Zinssenkung. Und tatsächlich 40% für keine Zinssenkung. So, und jetzt sind die Wahrscheinlichkeiten 36% für keine Zinssenkung, also sprich, die Zinssenkung ist seit letzter Woche sogar wahrscheinlicher geworden,
Okay.
im Juni. Dafür die große Zinssenkung, da sind so ein paar, also das wird ja über den Optionshandel beobachtet, die ist dafür etwas unwahrscheinlicher geworden. Jetzt ist die Frage natürlich, ich denke mal, es hat sich eher so, ja, hinten raus ein bisschen verändert, also dass man eben nicht mehr so stark darauf spekuliert, dass es viele Zinssenkungen jetzt in 2024 geben wird. Man muss sagen, wie arbeitet ja eine Zentralbank? Und die Zentralbank, die ist ja eigentlich ein halbes Medienunternehmen, das sozusagen, weil die Aufgabe der Zentralbank ist es ja auch irgendwo ein bisschen durch ihre Kommunikation schon da in den Märkten was einzupreisen. Und das bedeutet, die Zentralbank, so der Jerome Powell, wird vielleicht den wirtschaftlichen Stand etwas besser reden, als er vielleicht ist. Der wird auch vielleicht so ein bisschen sagen, hey, wir überlegen uns, die Zinsen doch nicht zu senken oder etwas langsamer zu machen, mit einem Kalkül, weil er will halt, dass diese Ängste ein bisschen rumgehen. Er will, dass die Märkte nicht zu gut laufen. Er will, dass halt eben nicht so diese, ja, diese wirtschaftliche Stärke unbedingt da ist. Das ist ja auch irgendwo ein bisschen das Kalkül. Deswegen kann das durchaus sein, dass er da auch etwas beunruhigen möchte, dass er da natürlich sich nicht zu sehr festlegen möchte, aber auch eben dem Markt diese Sicherheit dieser Zinssenkungen raussehen nehmen möchte, weil natürlich die Zinssenkungen, die werden wie so ein Lauffeuer sein. Also ich glaube, sobald die erste da richtig durch ist und man sich dann quasi sicher ist, ja, da kommen noch Nummer zwei, drei und was weiß ich was, dann kann das sehr schnell in den Anleihemärkten zum Beispiel eingepreist werden. Und das würde bedeuten, Unternehmen können sich günstiger refinanzieren, Autokredite werden günstiger, Kreditkarten werden günstiger, der Konsum steigt. Das könnte wieder zu neuer Inflation führen. Und deshalb ist er da wahrscheinlich ja halt in der Kommunikation etwas vorsichtiger, damit die Unternehmen eben auch denken, hey, wir haben jetzt hier nicht die Inflation schon sicher besiegt, die Zinsen werden bis auf null quasi sinken. Da ist die EZB ein bisschen anders von der Kommunikation. Die sind ja da etwas klarer. Aber ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass diese Zinssenkung dieses Jahr und auch vielleicht sogar schon im Juni kommen wird. Also ich würde mich jetzt nicht zu sehr auf den Juni festlegen, aber der Juli, da könnte ich es mir definitiv vorstellen.
Ja, es ist halt wirklich die Frage, wie sich die Wirtschaft so entwickelt. Wenn die sehr robust ist und gut wächst, dann gibt es ja auch eigentlich wenig Gründe, Zinsen zu senken, weil man ja auch durch Zinssenkungen so ein bisschen verhindern will, dass man die Wirtschaft letztlich abwürgt. Und wer sagt denn nicht, dass die Zinsen dann auch eher tendenziell höher bleiben, wenn es funktioniert und nicht wieder irgendwie auf 1% oder 0% runtergehen, wenn es grundsätzlich, wenn die Wirtschaft auch so in einem gesunden Wachstumsmodus bleibt?
Genau, aber was ganz interessant ist, was sich im Preis auch erhöhen könnte, das ist der Preis, Google zu benutzen.
Aber nur wenn man künstliche Intelligenz benutzen will. Denn es gibt jetzt, ich weiß gar nicht, ob es Gerüchte sind oder ob es schon irgendwie was Offizielles ist, das habe ich gar nicht gesehen, aber es gibt auf jeden Fall die Info, dass Google erwägt, eine gebührenpflichtige, ja sozusagen Premium-KI-Funktion einzubauen in die Google-Suche. Vielleicht so ein bisschen kann man sich das dann vorstellen wie Bing und ChatGPT als Co-Pilot, aber das Ganze für gegen Bezahlung. Und das wäre tatsächlich so das erste Mal in der Geschichte von Google, dass die Suche nicht mehr komplett kostenlos ist. Also beziehungsweise die Basissuche wird mit Sicherheit auf jeden Fall kostenlos bleiben, aber dass man so praktisch dann schon dafür bezahlen muss, dass man alle Features der Google-Suche vollendens ausnutzen kann. Und ja, ich weiß nicht, Benjamin. Also ist ja ganz spannend. Microsoft macht das mit Bing und ChatGPT ja irgendwie schon. Und mich würde mal interessieren, wie das dann bei Google aussieht, ehrlich gesagt.
Also, es wird überhaupt interessant, ob Leute dafür bereit sind zu bezahlen. Und ich glaube, im B2C-Bereich, also im Geschäft mit Privatnutzern, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen, weil die Google-Suche ist ja erstmal kostenlos. Wir haben uns Jahrzehnte daran gewöhnt, dass wir im Internet Sachen kostenlos suchen können, dass wir im Internet wenig bezahlen müssen für irgendwelche Sachen. Und warum sollte man jetzt plötzlich bereit dazu sein für ein Feature, dafür, dass man dann eben mit einer KI schreiben kann, dann etwas zu bezahlen. Ich könnte mir vorstellen, wenn die KI wirklich auf alles eine die passende Antwort hätte, könnte es ganz interessant werden. Dann hast du aber immer noch tendenziell ja eigentlich den Konflikt, dass es ja noch viele andere Angebote gibt und Bing ja auch noch kostenlos ist, wobei das ja nicht diese Marke hat. Ich weiß nicht, ich kann es mir irgendwie nicht so richtig gut vorstellen. Aber also ich denke mal, es werden jetzt erstmal Experimente sein, wer dafür überhaupt bezahlen würde, wie viel man dafür nehmen kann. Und ich schätze mal, die große Angst von Google ist einfach, dass eine Google-Suche aktuell so wie sie ist mit Werbung einen Wert X hat und dass eine Suche mit AI aktuell unprofitabel ist, also Geld kostet, plus dass sogar noch die Werbung eben schwieriger einzuspielen ist. Wobei ich mir auch da vorstellen könnte, man könnte auch theoretisch ja in so einen AI-Assistant vielleicht noch immer so einen Zusatzprompt reinmachen, dass er auch immer noch Werbung irgendwie einspielen muss, die zum Suchergebnis oder zu der Anfrage dann reinpasst. Wäre eigentlich auch ganz interessant. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Also da könnte ich mir eher sogar vorstellen, dass man so sehr native Werbeanzeigen da rein platzieren könnte in die Anfrage. Das heißt, man sagt, wir sparen an der Qualität der Antwort und dafür muss er aber immer eine Werbeanzeige dann reinpacken, wenn, also dann kannst du ja auch theoretisch noch Abstufungen machen, je nachdem, was für eine Frage du an den AI Assistant gestellt hast. Könnte ganz interessant werden. Ich glaube nicht, dass Privatnutzer dafür bezahlen werden.
Ja, das wäre ja so wie die Google-Suche. Qualität einbüßen und dafür Anzeigen nach oben ranken. Ich bin mal auf jeden Fall gespannt, wie das dann aussehen wird. Ich denke mal, probieren würde ich es schon mal ganz gerne. Vielleicht ist es ja auch viel cooler als das, was Microsoft mit Bing mit ChatGPT da möglich macht. Und dann, ja, mal sehen. Also spannende Zeiten, vor allem auch bei Google und deren Kernprodukt. Es gibt bei Google aber noch mehr News, denn die wollen angeblich wohl HubSpot kaufen. Das ist so ein, ja, cloudbasiertes Marketing, so eine cloudbasierte Marketing, Vertriebs- und Kundenservice-Software. Und das wäre für Google tatsächlich eine ganz schön spannende vertikale oder ein vertikaler Merger, Benjamin. Ich weiß nicht, bin ich so bewandert, was HubSpot ehrlich gesagt angeht. Kennst du das Produkt besser?
Also, wir haben mal überlegt, ob wir das nicht nutzen,
Ah.
weil HubSpot ist ja so ein CRM-Tool, also da geht es ja auch so darum, also du kannst ja mehrere Sachen damit machen. Du kannst zum Beispiel dein ganzes Content-Marketing darüber machen. Ich glaube, da hatten wir, glaube ich, mal ganz kurz geguckt, aber es ist sehr teuer, und nicht für, also es ist halt so für mittelständische Unternehmen gedacht. Ich denke mal, wenn du so ein Unternehmen bist, das, sagen wir mal, bis 1000 Mitarbeiter, also so sagen wir mal zwischen 50 bis 1000 Mitarbeiter hat, dann ist wahrscheinlich HubSpot eine Lösung für dich. So dahin zielen die, sprich, wenn du nur 5 Mitarbeiter hast, dann bist du zu klein dafür. Wenn du über 1000 hast, dann kommst du in die Ligen, wo halt irgendwie SAP, Salesforce oder sonst was interessanter wird. Und die Idee dahinter ist ja Customer Relationship Management plus eben, ja, so sehr viele Sachen, also Content Marketing kann man auch darüber laufen lassen, aber es geht auch viel darum, einfach so diesen, ja, eine coole Lösung, einfach so eine schönere Lösung als Salesforce quasi bereitzustellen, die jetzt nicht so ganz auf die Bedürfnisse von Großunternehmen passt, sondern eher diese mittelständischen. Also man kann es schnell implementieren. Es ist eine sehr gute, trotzdem halt etwas flexiblere Standardlösung, die man nicht so an die Unternehmensneeds anpassen, also die man nicht so an die Unternehmens-IT anpassen muss oder so. Und an sich hört man auch sehr viel Gutes von HubSpot, muss man sagen. Was eben da ganz interessant werden könnte, also was könnte der Sinn und Zweck sein, warum eben Google bzw. Alphabet da so ein Interesse dran haben könnte? Und ich glaube eben, dass es natürlich irgendwo darum geht, dass Google mit YouTube eines der größten Social Networks der Welt hat, plus mit der Google-Suche eben ja auch eine der größten Vermarktungsmöglichkeiten der Welt. Und dass es da eben sehr viel um diese ja, Marketingmöglichkeiten geht. Und stell dir vor, du hast jetzt quasi nochmal den Zugang zu den Kunden, dass sie über HubSpot ihre Marketingbudgets auch teilweise allokieren können. Und du bist aber gleichzeitig auch jemand, der Werbung verkaufen kann. Das könnte natürlich dann nochmal so ein noch einfacherer Zugang zu den Kunden werden. Also ja, grundsätzlich interessant. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es abgesagt wird. Also es geht halt noch mehr in diese Vertikalrichtung von wir sind eigentlich quasi Zulieferer, Kunde, alles Mögliche und wir können halt Leute in so eine Art Ökosystem reinbringen und komplett ausmelken und dann quasi schlechte Deals verkaufen, was ja nicht Sinn und Zweck dieser Märkte sein soll. Aber muss man mal schauen.
Die HubSpot-Aktie ist auf jeden Fall ganz gut gestiegen nach den News, fast 10%. Das Unternehmen ist übrigens so 33 Milliarden wert an der Börse, nur um da mal so eine Idee von der Größenordnung zu kriegen. Und ich würde sagen, dann können wir eigentlich auch weitermachen mit Thema General Electrics, die sich praktisch dreigeteilt haben, in drei verschiedene Unternehmen, in Aviation, Vernova und Aerospace. Oder nee, Aerospace ist Aviation, ne?
Genau. Aviation ist, glaube ich, eine Sparte von Aerospace. Vernova gibt es, Healthcare und Aerospace.
Genau,
So heißen die
sind jetzt
drei.
dreigeteilt worden. Ist alles auf dem Mist, kann man mal sagen, des ehemaligen Danaher-CEOs gewachsen, der seit irgendwie seit 2023 im Amt ist oder seit 2022, der das ganze Unternehmen mal wieder auf Vordermann bringen sollte und als ehemaliger Danaher-CEO, wo man sagt, da geht es vor allem um M&A und so, hat er praktisch seinen Core-Skill ausgebreitet und das Unternehmen zerschlagen, hat auch was an Danaher verkauft und man muss sagen, der Aktie hat es ja wirklich sehr gut getan. Hat sich in den letzten 2 Jahren fast verdreifacht, ja, seit 2022 doch fast eigentlich verdreifacht, ja.
Ja, was ich krass finde, ja, also wenn man sich so diesen GE-Aktienkurs ansieht, dann verläuft er so, wenn man den jetzt so bei Google jetzt auf Max stellt, dann sieht man so, wie das so eine Kurve ist, die eigentlich immer weitere Hochs ausbildet und die Hochs immer weiter runtergehen. Also
Wie so ein
so,
hüpfender Ball, der immer niedriger hüpft.
genau, 2000, 2007, 2016 und die Aktie hat sich immer schlechter von quasi Krisen erholen können. Und das Interessante ist jetzt ist die Aktie tatsächlich auf dem besten Weg, diese Hochs aus 2016 zu überflügeln. Und das ist das Krasse, weil das Unternehmen ist ja viel kleiner geworden. Also eigentlich steckt in der Aktie selbst weniger drin und trotzdem läuft es darauf hinaus. Also wenn man diese Spin-offs nochmal mit reinrechnen würde, dann wäre man wahrscheinlich schon drüber, weil ich weiß gar nicht, ob ich glaube, Healthcare war sogar ein eigenes Spin-off. Also es wurde nicht wie Siemens Healthineers jetzt so an die Börse verkauft, sondern wirklich halt rausgespinnt. Man hat Aktien geschenkt bekommen und Vernova war auch so ein Spin-off. Das heißt also, eigentlich muss man die auch nochmal draufrechnen, dann hätte man wahrscheinlich sogar einen besseren Kurs. Und damit hätte man eigentlich ja den besten Kurs seit irgendwie, oder, ja, seit 15 Jahren auf jeden Fall. Und das ist schon echt eine Meisterleistung, muss man sagen. Ich habe ja auch, wann hatten wir MTU? Vor 2 Wochen in der Analyse. Und da war ja GE Aerospace auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil auch davon, weil das eben der größte Triebwerkhersteller der Welt ist. Und ich muss auch sagen, es war die Aktie, die mich mitunter am meisten angesprochen hat. Das Problem ist, da war eben dieses Spin-off noch nicht durch. Und jetzt hat man das große Problem, man hat auch einfach nicht so viele Kennzahlen von GE Aerospace. Also das ist ja auch noch eine nervige Sache aus Aktionärssicht. Natürlich das Reporting der Vergangenheit, als da noch alles in einem Konzern drin war, war nicht so detailliert, wie es jetzt in Zukunft sein wird. Aber der Markt hat das erfolgreich eingepreist. Der Larry Culp hat einen extrem guten Job gemacht. Und ja, ich denke mal, GE Aerospace könnte echt sich da zu einer richtig guten Sache mausern. Vor allem muss man sagen, wir sind jetzt bei Google sagt 160 Milliarden. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch was abgezogen werden muss, aber 160, also die Aktie hat sogar sich positiv entwickelt nach dem Spin-off. Das muss man auch nochmal sagen. Also die ist gestiegen, nachdem was rausgeflogen ist.
Oh wow.
Wenn man jetzt mal die Boeing-Aktie dagegen hält, Boeing ist weniger wert als der Zulieferer. So, also ja, auch Airbus ist weniger wert als GE Aerospace. Jetzt noch die Frage, wie sieht es bei RTX aus? Ja, auch GE Aerospace ist jetzt das größte Luftfahrtunternehmen der Welt. Und das finde ich schon beeindruckend. Also ja, wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Operative Entwicklung sieht recht gut aus. Und ich glaube auch, es könnte ein neuer Umsatzrekord jetzt in 2024 kommen, weil der Umsatz war auf jeden Fall schon nah am historischen Rekord dran.
Und meinst du, ist ein Kandidat für eine Analyse jetzt, wo das nicht mehr bei GE drin ist?
Grundsätzlich ja. Meine Angst wäre halt, dass es zu teuer ist. Und man hat natürlich jetzt nicht die schönen aufbereiteten Zahlen. Man muss jetzt halt so das Spin-off abziehen und das ist natürlich ein Nachteil, so quasi aus Investorensicht. Muss man sich entweder sehr viel Mühe machen, um das ordentlich mal aufzubereiten, oder man muss einfach sagen, man wartet jetzt ein Jahr und dann vielleicht läuft die Aktie nochmal gut. Aber auch jetzt so mit den Prognosen finde ich es jetzt nicht so günstig. Also ich glaube, günstig ist was anderes. Da gibt schon viel Vertrauensvorschuss und die Kennzahlen sind aber auch wirklich top. Also das Wachstum war gut. Trotz dieser ganzen GE-Probleme, das war halt wirklich die Sparte, die am besten funktioniert hat.
Naja, grundsätzlich finde ich, ist es ja auch schon fast ein Investment Case, ein kleiner, da zu investieren, weil der ehemalige Daniel CEO da jetzt CEO ist und der hat ja einen guten Track Record, würde ich mal behaupten.
Du kannst aber auch in den jetzigen Daniel CEO einfach investieren.
Ja, gut. Ich weiß nicht, wie lange ist der jetzt im Amt? Dann 2 Jahre oder so?
Der jetzige Danaher CEO, ja, der ist jetzt schon 4 Jahre da. Aber ich glaube sogar GE hat sich dann wahrscheinlich besser entwickelt als Danaher. Also eigentlich wäre es tatsächlich besser gewesen, hätte man sein Geld einfach auf den alten CEO nochmal gesetzt.
Ist ja, ist ein bisschen wie bei Adidas. Da hätte man ja auch auf den, wie hieß er nochmal, der alte Puma-CEO?
Björn Gulden meinst du, oder den?
Genau, Björn Gulden in ihn investieren können und in Adidas investiert, hätte auch ganz gute Rendite gemacht. Naja, ich würde sagen, wir machen dann weiter mit dem nächsten,
Ja,
mit der nächsten.
zum Spin-off gibt es aber noch eine Sache
Ach so,
zu
ja,
sagen.
sag
Da haben
noch.
wir das jetzt. Es gab ja noch das 3M-Spin-off, das ist ja auch noch passiert. Das ist gar nicht so erfreulich gewesen. Da hat ja 3M seine Healthcare-Sparte an die Börse gebracht, quasi so wie ja, GE den Müll rausgekehrt hat, sagen wir mal. Also sehr überspitzt gesagt, wer bei GE arbeitet und bei GE wer nur war, bitte nicht als Müll verstehen. So. Aber es war halt sozusagen ja, das Unternehmen, das nicht so ganz begehrt war. Hat 3M den anderen Move gemacht und quasi sein Tafelsilber an die Börse gebracht. Solventum heißt das jetzt. Und die Aktie ist an die Börse gekommen und 28% eingebrochen. Bei Spin-offs kann das natürlich durchaus passieren, aber ich muss persönlich sagen, ich finde, manchmal gibt es ja echt gute Sachen, die rausgespinnt werden. Also sollte man sich auf jeden Fall mal auch vielleicht ansehen. Performance war jetzt nicht ganz so toll. Also zumindest mal, als es noch Teil von 3M war, aber könnte doch ganz interessant werden, vielleicht.
Okay, ich sehe, wir sind jetzt auch heute schon wieder 5% fast gestiegen. Nee, gestern.
Ja, aber die war bei $94.
Oh, okay. Ja, dann sind sie jetzt bei. Ja, gut, sind immer noch fast 30%. Okay, dann gehen wir noch mal weiter in den USA im Healthcare-Bereich. Und da hat es diese Woche ziemlich schlechte Nachrichten für Krankenversicherer gegeben. Unter anderem auch für CVS Health, die wir beide ja im Depot haben, ist 6% gefallen, weil es nämlich eine Entscheidung über die Medicare Advantage-Zahlungen gegeben hat. Medicare-Pläne sind diese Pläne für ältere Menschen in den USA, so Versicherungspläne. Und da werden regelmäßig ja über die Beiträge abgestimmt und die wurden auch für 2025 werden die erhöht, sodass dann praktisch Krankenversicherungen mehr Kapital bekommen. Aber nur um 3,7%. Das wurde zwar erwartet, aber Versicherer haben sich da ein bisschen höhere Sätze oder stärkere Erhöhungen gewünscht. Und deswegen gab es da einige Kursrückschläge. Wer sich also gewundert hat, wer zum Beispiel United Health im Depot hat, die sind 5% gefallen, Humana 9% sogar und CVS Health 6%.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie da deine Meinung zu ist. Mich persönlich beunruhigt das irgendwie wenig. Also ich
Ja,
denke mir halt.
ich weiß nicht, was erwartet wurde von den Versicherungen, ehrlich gesagt. Also scheinbar irgendwie das Doppelte oder so.
Ja, da geht es ja wirklich um ein paar Müs, wie viel das hätte erhöht werden können. Also ich weiß nicht. Also ich denke, so, es gibt ja jedes Jahr dann diese Verhandlungen. Medicare ist auf jeden Fall wichtig für viele Krankenversicherungen geworden. Das ist halt einfach so eine Art Zusatzversicherung, die einfach sehr viele Leute abschließen, nochmal zusätzlich, weil man eigentlich mit dem normalen Medicare-Plan nicht so gut über die Runden kommt. Deswegen muss man diese Zusatzversicherung nochmal machen. Ich denke mal, es könnte halt jetzt ein, zwei Jahre schlecht laufen. Da hat sich sowieso schon ein bisschen angedeutet bei Medicare, dass Medicare sehr teuer wird, jetzt in den nächsten Monaten und die Umsätze da halt quasi das erstmal nicht mit skalieren können. Es gibt auch eine Art quasi Margenobergrenze und ja, ich denke, man sollte nicht darauf vertrauen, dass Medicare-Programm zu profitabel sein kann. Es kann nicht immer profitabler werden, weil da gibt es eben diese Margenobergrenze und die Regierung achtet darauf. Also passiert, aber wir schauen mal in Zukunft einfach weiter, was da passiert. Ich glaube, die Story von CVS Health zum Beispiel oder auch von United Health ist in meinen Augen immer noch absolut intakt.
Ja, man wird weniger Gewinn machen, deswegen ist die Aktie gefallen, aber es ist jetzt nicht so, als wäre jetzt hier irgendwie absehbar ein riesiges Problem für CVS Health zum Beispiel entstanden. Und ich würde sagen, damit sind wir eigentlich mit den News durch und wir kommen zur Aktie der Woche und zwar zu Monster Beverage. Und Benjamin, warum sollte ich eigentlich eine Aktie kaufen, die schon fast 70.000% seit dem Börsengang gestiegen ist, laut Google Finance, die ja wirklich den krassesten Run hingelegt hat. Ich glaube, besser gelaufen ist als Microsoft, Amazon und Co. oder zumindest ähnlich oder fast genauso gut. Also auf jeden Fall in der Liga mitspielt. Sind wir da nicht jetzt irgendwie schon an der Grenze angelangt?
Ich muss immer persönlich sagen, ich finde diesen, ja, ich weiß nicht, diesen 70.000 oder wenn da irgendwelche Leute so das ausrechnen, das war besser als Apple, Netflix und keine Ahnung was. Ich finde es immer ein bisschen doof, da so drauf zu gucken, weil das kriegt man ja definitiv nicht nochmal. Also diese Rendite, sagen wir mal so, ich kann das fast garantieren, dass die jetzt nicht nochmal kommen wird. Das liegt einfach daran, weil das Unternehmen, wenn man sich in die Historie anschaut, das war halt mal früher ein Saftladen, also so eine Firma, die Säfte hergestellt hat, dann sind sie pleite gegangen, dann sind sie nochmal an die Börse gekommen und dann haben die erst angefangen mit Energy Drinks und eigentlich praktisch flüssiges Gold erfunden, zumindest mal für den, der das herstellt. Und diese Entwicklung, ja, also diese Erfindung quasi, die so revolutionär ist, dass man damit so viel Geld verdienen kann, das ist jetzt vorbei. Aber es ist trotzdem eine sehr interessante Entwicklung, weil nämlich Energy Drinks sind noch lange nicht ausgeschöpft und das ist eben das, was Monster Beverage macht. Diese Monster Energy Drinks, wo das dicke M mit dem Monsterkrallenkratzer da drauf ist. Und das ist eine Marke, die mittlerweile so groß ist, dass sie an der Börse 60 Milliarden Dollar wert ist. Also wir reden hier über ein Unternehmen, das wahrscheinlich so, was Börsenwert angeht, was auch das Ertragspotenzial angeht, wahrscheinlich so viel wert ist wie die Coca-Cola-Marke. Also die braune Coca-Cola. Nur dieses Getränk jetzt. Nicht Coca-Cola als insgesamt, aber ich denke, man kann schon sagen, dass so ein Energy-Drink, also dieser Monster oder Red Bull, dass es eigentlich inzwischen mit Coca-Cola gleichzusetzen ist, was die Markenkraft angeht. Und das ist schon sehr heftig. Ja, und warum man da investieren könnte? Naja, Monster Beverage ist die Nummer 2 der Energy Drinks weltweit. Das klingt jetzt erstmal nicht so schön, weil man will ja eigentlich in die Nummer 1 investieren. Das ist Red Bull, die ist nicht investierbar. Aber was interessant ist, eben trotzdem in die Nummer 2 zu investieren. Wir haben eigentlich weltweit ein Duopol. Es gibt Red Bull und es gibt Monster und alles andere ist eigentlich irrelevant. Also, ja, nehmen wir mal Rockstar von PepsiCo, die verlieren ständig einen Marktanteil gegenüber Monster vor allem. Oder keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal hier in Deutschland gibt es ja jetzt von Montana Black Gönnergy, es gibt in den USA Prime Energy, verschiedene Influencer haben es versucht. Es gibt natürlich auch Eigenmarken wie Kong Strong. Das alles fruchtet nicht so richtig. Eigenmarken haben ja irgendwie noch den Vorteil, dass sie sich halten können, weil sie sehr günstig sind. Dafür verzichtet man eben auf die ganzen Gewinne und die ganzen Premium-Produkte wie Rockstar, wie Gönnergy, wie Prime, die halten sich einfach alle nicht. Es gibt da eine Ausnahme, auf die gehe ich mal gleich noch ein. Und das ist eben so interessant. Wir haben eigentlich nur noch zwei große Player im Markt weltweit gesehen und beide verkaufen ein Premium-Produkt. Und das ist eigentlich das Interessante, weil Monster Energy ist ein Premium-Produkt, das aber in der Wahrnehmung der Kunden ein Value-Produkt ist. Also ein Produkt, das eigentlich sehr günstig ist in der Kundenwahrnehmung, aber eigentlich in der Herstellung absolut nichts kostet. Man könnte den Preis von einer Monster Energy Dose halbieren und man würde trotzdem noch Gewinn machen. Und das macht dieses Getränk auch so interessant, weil man es geschafft hat. Plus, man hat einen Markt, der sich sehr dynamisch entwickelt. Also Energy Drinks wachsen mit 7,5% pro Jahr, prognosemäßig noch weiter. Der Markt hat sich in den letzten 10 Jahren einfach super krass entwickelt. Und ich würde sagen, Energy Drinks sind sowas wie der Kaffee für alle Leute, die keinen Kaffee trinken wollen. Oder auch für Leute, die Kaffee trinken und noch mehr Koffein haben wollen, weil Energy Drinks die Hauptzutat oder die wichtigste Zutat ist das Koffein. Also auch das, was Kaffee natürlich sehr stark definiert. Und Koffein ist eine Leistungsdroge im Prinzip. Also wir haben es eigentlich hier mit so einer Art legalen Droge zu tun, die Leute jetzt nicht in Form von einer Abhängigkeit nehmen, sondern eher, weil sie es auch viel wollen, weil sie leistungsfähiger sein wollen, weil sie wach sein wollen, weil sie Energie brauchen beim Sport, beim Gaming, auf der Arbeit. Es ist eben so eine, ja, so wie so ein sehr gutes Getränk, das einfach ein paar positive Eigenschaften hat. Über die negativen brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu reden. Und das funktioniert sehr gut für Energy Drinks und die sind schon lange keine Nische mehr. Also das ist sehr beeindruckend. Und ich glaube, deshalb lohnt es sich auch in diesen langfristigen Trend dieser Getränkekategorie zu investieren. Und zu Monster selbst, was haben die gemacht? Naja, also wie gesagt, die kamen aus so einer Pleite raus. Dann gab es zwei Südafrikaner, Rodney Sacks und Hilton Schlosberg. Die haben damals dann dieses Unternehmen wieder an die Börse gebracht mit ein paar anderen Investoren zusammen. Die haben das Unternehmen dann geführt, haben 2002 dann die Marke Monster Energy rausgebracht und eigentlich deren USP war schon damals, wir sind quasi das doppelte Red Bull. Also die Dose ist einfach doppelt so groß wie ein Red Bull, enthält damit doppelt so viel Koffein, doppelt so viel Flüssigkeit, kostet ungefähr genauso viel wie ein Red Bull und ist damit einfach voll das günstige Produkt im Vergleich zu einem Red Bull. Und Red Bull hatte ja damals schon die ganzen Supermärkte angefangen zu erobern und plötzlich war da ein neuer Player, der viel günstiger ist und das hat sehr krass überzeugt. Und dann hat Monster auch noch so ein bisschen auf edgy Marketing gesetzt. Also zum Beispiel, früher stand auf den Dosen drauf, dass es eine BFC ist. Ich weiß nicht, hast du eine Ahnung, für was das stehen könnte?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Eine Big Fucking Can, also eine
Ah.
verfickt große Dose. Oder zum Beispiel hatten sie auch auf die Dosen drauf geschrieben, Athletes, Students, etc. and MILFs dig it and you will too. Also ja, sozusagen Athleten, Studenten und sonstige stehen drauf, MILFs auch und du wirst es auch.
Okay, interessant.
Genau, und das hatte ganz gut funktioniert. Also das Produkt hat sich in den USA so von selbst schon ganz gut entwickelt. Damals hatte Monster, also wir haben dafür auch haben eben Zugriff auf einen Ex-Insider, der da auch viel aus dem Vertrieb geplaudert hat. Und das Interessante ist, Monster hat früher mit Anheuser-Busch einen Deal gehabt, dass sie das so vermarkten und der Anheuser-Busch-Deal, der war nicht ganz so vorteilhaft. Anheuser-Busch ist halt eben auch für Biere eher zuständig, deswegen war es nicht so einfach, dann damit groß zu expandieren. Es hat gut funktioniert und dann 2015 kam Coca-Cola, weil die gemerkt haben, die kommen gar nicht im Energy-Drink-Markt weiter und dann haben sie gesagt, okay, an Red Bull kommen wir auch nicht mehr ran, dann setzen wir auf die Nummer 2 und die haben dann einen exklusiven Deal mit Monster gemacht und gesagt, liebes Monster-Team, wir kriegen Anteile von euch und dafür dürft ihr exklusiv unser Vertriebsnetz nutzen, was niemand anderes außer uns darf. Und das hat dazu geführt, dass Monster plötzlich in jedem Supermarkt stand. Weltweit. So. Eigentlich war zum Beispiel früher Monster vor 10 Jahren 80% US-Anteil, 20% international. Heute sind es schon 38% international. Und die Tendenz ist weiter steigend. Einfach dadurch, dass man dieses Coca-Cola-Vertriebsnetzwerk hat, von einem Tag auf den anderen eine ganz andere Vertriebskraft hat. Und ja, genau, das ist halt so, wie als wenn du OpenAI bist und dein Partner ist Microsoft und du kannst plötzlich über das Microsoft-Netzwerk überall verkauft werden, mit dem Copilot und keine Ahnung was. Und so im Endeffekt muss man sich diesen Deal vorstellen. Und Vertriebsnetzwerke sind eben doch schon entscheidend, wie man sich dann da so verbreitet. Philipp, deine Gedanken.
Ja, das hört sich sehr spannend an. Ich sehe auf jeden Fall immer noch die Aktie, die extrem gut gelaufen ist. Ich glaube, ich müsste jetzt auch mal in die Analyse reinschauen, ob das überhaupt preislich gerade so ein attraktiver Deal ist Und weil die ja auch irgendwie jetzt im All-Time-High ist, mehr oder weniger. Aber ich würde sagen, das empfehlen wir auch einfach mal jedem Hörer jetzt. Ob du, wenn du schon Mitglied bist, umso besser. Dann kannst du dir das über den Link in der Beschreibung mal anschauen. Und wenn nicht, ist wahrscheinlich jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, da einfach mal eine Mitgliedschaft abzuschließen. Denn ich denke, wenn ich mir so den Kurs anschaue, könnte sich so eine Mitgliedschaft doch relativ schnell auszahlen, wenn man jetzt hier im richtigen Moment einsteigt.
Ja, definitiv. Ich bin ja auch schon sehr lange Monster-Fan, auf jeden Fall bei der Aktie gewesen. Die war aber nicht immer günstig, muss man sagen. Da muss man etwas aufpassen. Und ja, die Zukunftsfragen sind natürlich interessant. Also, wie sieht es in Zukunft aus mit Internationalisierung? Was kann Monster denn noch machen? Also, dass sie nicht so eine Ein-Marken-Firma werden. Und dann muss man ja auch sagen, die neue Konkurrenz ist eben da. Celsius heißt sie und die haben jetzt quasi, also PepsiCo hat halt zu Celsius gesagt, hey, das, was Coca-Cola hat, das wollen wir auch haben. Deswegen haben sie im Endeffekt jetzt so einen ähnlichen Deal gemacht mit schlechteren Konditionen für sich selbst. Aber Celsius darf jetzt auch so ein bisschen auf den Schwingen von PepsiCo mitfliegen. Da muss man natürlich auch überlegen, ist Celsius jetzt wirklich der große Konkurrent? Ist Monster jetzt bedroht? Wie könnte sich der Markt entwickeln? Auch darauf werden wir natürlich Antworten in der Analyse parat haben. Deshalb gespannt drauf sein, ob die Monster-Aktie günstig ist oder nicht und sich auf jeden Fall mal die Analyse zu Gemüte führen.
Jo, und damit sind wir durch für diese Woche. Noch einen schönen Sonntag oder restlichen Tag, wann du die Anal wenn du den Podcast hörst. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.
Ciao.